Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Die geopolitische Lage ist, nun ja, volatil, der Ölpreis schwankt und die Zweifel am KI-Boom werden wieder größer. Und trotzdem notieren viele Indizes nahe ihrer Allzeithochs. Der DAX hat zum Wochenstart sogar einen neuen Rekord markiert. Liegt es an den Quartalszahlen, die täglich eintrudeln? Immer mehr auch aus Europa? Über die aktuelle Lage an den Märkten spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, bevor wir auf die Quartalszahlen schauen, die Schwankungen an den Märkten haben ja wirklich zugenommen. Trotzdem sehen wir eben diese Allzeithochs, den DAX-Rekord. Wie kommt das? Weil geopolitisch geht es ja schon ganz schön hin und her.
Ja, es sind die Fundamentaldaten, die hier treiben, Jessica, und das auf der mikroökonomischen Ebene. Also es ist vor allen Dingen die Berichtssaison, wir wollen ja gleich noch genauer darüber sprechen, aber die Gewinnzuwächse sind doch erheblich und das treibt natürlich dann die Kurse insgesamt nach oben.
Trotzdem werden aber auch die Zweifel am KI-Boom wieder größer. Wir sehen auch so ein bisschen Favoritenwechsel, wenn wir unter die Indexebene schauen. Und dann eben diese geopolitische Lage, sprich Stichwort Ölpreis. Nach einem ruhigen Sommer sieht es nicht aus, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass die Entwicklungen bei der künstlichen Intelligenz insgesamt in Frage gestellt werden. Es ist eher eine Frage, wie schnell denn adaptiert wird und wie viel Infrastruktur wir denn tatsächlich dafür brauchen. Es gibt dann immer wieder chinesische Modelle, die vermeintlich preiswerter sind und vielleicht annähernd oder genauso gut. Es gibt immer wieder die Frage, wie viele Rechenzentren brauchen wir denn wirklich und wie schnell adaptieren die Unternehmen, um dann diese Rechenzentren Kapazitäten auch zu buchen. Und das führt dann eben zu erheblichen Schwankungen einerseits bei den KI-Infrastrukturunternehmen, vor allen Dingen den Semiconductern, also den Chips, aber auch bei den Hyperscalern, da haben wir im Moment eine umgekehrte Korrelation, könnte man sagen. Wenn also weniger investiert wird, dann profitieren die Hyperscaler. Man redet dann über Kapitaldisziplin. Andersherum sind es dann eher die Infrastrukturunternehmen. Und der dritte große Bereich ist natürlich all das, was disruptiert wird. Auch das hatten wir ja hier schon ein paar Mal besprochen. Aber Software und so weiter hat nach wie vor einen schweren Stand vor dem Hintergrund, dass eben gerade die agentischen künstlichen Intelligenzen eben auch im Coding, also in der Programmierung mittlerweile ziemlich gut sind.
Nun läuft die Berichtssaison vor allen Dingen an der Wall Street auf Hochtouren. Einige der großen Tech-Konzerne haben auch bereits Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen und wie viel KI-Boom oder KI-Zweifel steckt in diesen Zahlen?
Ja, ich glaube, in den Zahlen steckt relativ wenig Zweifel, wenn man sich das insgesamt anguckt. Die Gewinne in den Vereinigten Staaten insgesamt für den S&P 500 fast 50% im Plus. Das sieht man ohne Rezession eigentlich nicht. Selbst mit Rezession ist das schon eine absolute Ausnahmetatbestand, dass die Gewinne so dermaßen stark steigen. Also wirklich beachtlich, auch in der Breite muss man sagen. 85% der Unternehmen haben die Gewinne überschritten, also die Schätzungen überschritten, die es zuvor gegeben hat. Führend sind die Energieunternehmen, das bedeutet ja in den Vereinigten Staaten vor allen Dingen Öl und Gas, wundert einen jetzt nicht vor dem geopolitischen Hintergrund. Danach kommen aber dann Communication Services, Technologie und so weiter und so fort. Also da, wo man es auch vermuten würde. Und da ist es eben diese ganze Geschichte um die künstliche Intelligenz herum, die die Gewinne und damit natürlich auch die Kurse treiben. Wobei man sagen muss, die Gewinne insgesamt steigen mehr als die Kurse, sodass die Bewertungen insgesamt sogar nach unten bewegen.
Also es wird richtig viel Geld verdient in den USA. Das fand ich ganz spannend. Du hattest das in deinen Newsletter-Perspektiven am Morgen vor ein paar Tagen geschrieben, dass der S&P 500 ja trotz vieler globaler Technologiekonzerne relativ stark auf den US-Heimatmarkt ausgerichtet ist, anders als in Europa. Also jeder achte Dollar wird nur im Ausland verdient, war es, glaube ich, und irgendwie 60% der Euro-Umsätze kommen aus dem Ausland. Ist das im Prinzip das, was sich in den Quartalszahlen widerspiegelt? Weil in den USA läuft es wirtschaftlich ja ziemlich gut.
Ja, in den USA läuft es insgesamt besser, zumindest als in Europa. Sie sind auch weniger von den hohen Öl- und Gaspreisen getroffen als Europa das beispielsweise ist. Sie sind natürlich auch sehr viel dynamischer, weil sie einfach weniger Regulierung und so weiter und so fort haben. Will das gar nicht normativ werten, will das einfach nur beschreiben, dass es so ist. Und insofern, ja, sprudeln die Gewinne. Man muss bei den großen Technologiewerten allerdings sagen, dass ja die Umsätze schon im Ausland auch sehr stark dabei sind und dass ein schwächerer Dollar, und wir erinnern uns ja noch an den Jahresstart 2025, da war der Dollar noch deutlich fester, aber dass ein solcher schwächerer Dollar dann in der Rückrechnung in US-amerikanische Bilanzen eben auch noch hilft, also die erzielten Gewinne im Ausland in dann Euro, Yen oder britischen Pfund oder wie auch immer, die werden dann in US-Dollar noch mehr wert und insofern ist das eher ein positives Signal sogar für die US-Technologiewerte, wenngleich man sagen muss, insgesamt, ja, der S&P 500 schon sehr Amerika-lastig, also Amerika ist da keine so offene Volkswirtschaft, wie das die europäischen sind, mit dermaßen hohen Anteilen an Ex- und Importen.
Du hast es gerade schon gesagt, es waren glaube ich 85% der Unternehmen, die die Erwartungen stark geschlagen haben. Gibt es auch Ausreißer nach unten?
Ja, natürlich gibt es Ausreißer nach unten, vor allen Dingen ist die Spannbreite natürlich sehr groß. Ich hatte schon gesagt, Energie liegt ganz weit vorne mit knapp 130% der Gewinnsteigerungen. Am unteren Ende finden wir dann den einzigen negativen, nämlich die Gesundheitsaktien. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, in den USA etwas anders definiert als bei uns. Bei uns das insbesondere Pharma. In den Vereinigten Staaten gehören da auch Krankenhäuser, Krankenversicherungen und so weiter und so fort dazu. Also die laufen nicht so gut. Consumer Staples, Immobilien, klar mit den zuletzt gestiegenen Zinsen wirkt das natürlich dann negativ. Also das sind Bereiche, die insgesamt nicht so gut performen, wenngleich, wie gesagt, bis auf die Gesundheit auch hier die Gewinne steigen.
Also eine sensationelle Berichtssaison an der Wall Street mit kleineren Ausreißern. Auch in Deutschland und Europa läuft die Berichtssaison mittlerweile. Wie fällt deine Zwischenbilanz da aus?
Ja, auch hervorragend. Also das kann man gar nicht anders sagen. Sicherlich auf etwas niedrigerem Niveau, was vor allen Dingen eben der Technologie geschuldet ist. Auch hier haben wir über 20% Gewinn plus. Also das ist für Europa schon eine ziemlich gute und hohe Zahl. Ebenso, dass knapp 70% der Unternehmen die Erwartungen schlagen, ist für Europa eine sehr hohe Zahl. Also offensichtlich sind wir da im Marketing im Vorfeld der Berichtssaison nicht ganz so gut, wie die Amerikaner sind, die ja regelmäßig so bei 80 liegen. Aber 70 ist für Europa schon ziemlich gut. Also insofern, ja, muss man sagen, es ist, wie gesagt, die Energie, die hier ganz oben steht. Dahinter kommen dann die Technologie und die Finanzwerte, die auch sehr gut in der Berichtssaison sind. Am unteren Ende auch bei uns die Immobilienunternehmen und der zyklische Konsum. Also die Leute scheinen sich doch etwas Sorgen zu machen, kaufen dann weniger. Wobei man sagen muss, zum zyklischen Konsum gehören natürlich auch die Automobilwerte in Europa.
Die wollte ich dich gerade ansprechen. Autobranche ist ja eine Branche, die für Deutschland sehr wichtig ist. Man möchte fast sagen, sehr wichtig war, hoffentlich wieder sehr wichtig wird. Da gab es ja auch schon erste Zahlen und sie sehen schon wieder desaströs aus, oder?
Ja, die deutsche Automobilindustrie verliert vor allen Dingen Marktanteile in China. China war jahrelang ein extrem wichtiger Markt. Der geht jetzt verloren, zumindest in großen Teilen verloren und auch in einer hohen Geschwindigkeit verloren. Mal gucken, was als nächstes passiert, wenn chinesische Unternehmen ihre Autos nach Europa exportieren, ob wir dann hier viele chinesische Autos auf der Straße sehen. Im Moment würde ich sagen, aber das ist nicht empirisch, sondern eher anekdotisch, vereinzelt. Aber das kann natürlich in Zukunft noch mehr werden und dann greift China eben auch die Heimatbasis an und deswegen sind die Automobilkonzerne gut beraten, darauf zu reagieren. Ich finde, sie haben es auch mit einigen Modellen getan, die aus meiner Sicht absolut wettbewerbsfähig sind, aber vielleicht in der Breite noch nicht und vor allen Dingen fehlt uns am preiswerteren Segment der Automobilskala sicherlich weiter Angebote. Auch hier fängt es so langsam an, aber da müssen wir sicherlich noch nachlegen.
Und das trifft ja vor allem auch dann die Zulieferer, wenn die Automobilindustrie, also die Autobauer, so muss es richtig heißen, in der Krise sind. Und da haben wir ja auch wirklich schreckliche Nachrichten lesen müssen. Da werden ja auch ordentlich Jobs abgebaut, leider.
Ja, absolut. Der Verbrenner besteht eben aus vielen tausend Teilen, hochspezialisierten Zulieferern, die Teile für diese Motoren liefern. Ein Elektromotor ist da wesentlich weniger komplex und insofern werden da sicherlich, egal ob China sich in Europa durchsetzen wird oder nicht, mit der Elektrifizierung der Antriebe und der Mobilität Jobs wegfallen, ein Strukturwandel stattfinden. Das ist für Europa oder für Deutschland gar nicht so dramatisch, insofern als dass wir auch eine Demografie haben, die sehr negativ ist und viele Leute, die Boomer sozusagen jetzt in Rente gehen. Für den Einzelnen ist das natürlich eine fürchterliche Nachricht, denn man wird dann gucken müssen, wo man eben umschult und andere Jobs bekommt und das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Also das ist schon eine schwierige Situation für die einzelnen Menschen und vor allen Dingen die Beschäftigten in der Automobilindustrie insgesamt.
Kommen wir nochmal zurück zur Berichtssaison. Wie fallen denn die Ausblicke der Unternehmen in Europa aus? Ist da immer noch viel Unsicherheit drin, weil wir geopolitische Risiken sehen, weil wir immer noch dieses Hin und Her mit der Straße von Hormuz haben etc. pp. Oder sind die mittlerweile wieder ein bisschen positiver?
Also ich würde sagen, es gibt keine ausgesprochenen Ausreißer hier, aber es ist natürlich auch wieder branchenabhängig, ob die Unternehmen und wie stark sie von den hohen Energiepreisen betroffen sind, wie lange sie annehmen, dass diese anhalten könnten. Auch die Zölle mit den Vereinigten Staaten spielen hier sicherlich eine Rolle, wo Lieferbedingungen geändert werden. Dazu kommt dann der Konkurrenzkampf aus China. Wir wissen, dass die Binnenkonjunktur in China auch nicht optimal läuft. Da gab es auch zuletzt Stimmungsindikatoren, die wieder enttäuscht haben. Also versucht China sein Heil im Export und damit auf den Weltmärkten und konkurriert damit zunehmend mit deutschen, mit europäischen Unternehmen, auch im Maschinenbau, in der Elektronik und so weiter und so fort. Und das sind natürlich dann alles Themen, die zuerst mal bewältigt werden müssen und das vor Standortfaktoren, die ja auch nicht immer nur einfach sind für die deutsche europäische Industrie, ist eben eine echte Herausforderung, die wir dann sehen in relativ schwacher Dynamik und eben auch in höheren Arbeitslosenzahlen bzw. Entlassungen. Die Nachrichten ereilen uns ja immer wieder. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind die Gewinne ganz in Ordnung. Aber auch hier konzentriert es sich natürlich auf die Unternehmen, die mit dieser Situation zurechtkommen und einige andere, die eben vor allen Dingen den Gegenwind spüren, sind auch dann, und du hast ja schon die Automobilindustrie angesprochen, natürlich negativ belastet.
Wir hatten ja gerade schon über den zyklischen Konsum inklusive Autos gesprochen. Da läuft es eben nicht ganz so gut. Dazu passt ja im Grunde, dass wir auch bei Konjunkturdaten im Moment eher so ein gemischtes Bild aus Europa bekommen. Schwächere Konjunktur auf jeden Fall als in den USA, aber es gab ja auch ein paar positive Überraschungen, gerade aus Deutschland. Also wie läuft's in Europa und in Deutschland konjunkturell?
Also in Europa waren zuletzt die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft besser als erwartet. Das ist sicherlich auch der zwischenzeitlichen Entspannung an der Straße von Hormuz geschuldet. Wie gesagt, Europa ist da sehr viel offener als die Vereinigten Staaten von Amerika, treibt deutlich mehr Handel insgesamt mit der Welt, als das die Amerikaner tun. Für Deutschland war es, wenn ich das richtig im Kopf habe, der IFO-Index, der insbesondere ziemlich gut reingekommen ist.
Und das Wirtschaftswachstum fürs zweite Quartal war ja auch ein bisschen besser als erwartet.
Ja, das ist richtig. Da gucke ich schon gar nicht mehr so genau hin, weil das für mich sozusagen schon ein Stück weit Rückspiegel ist natürlich. Aber ja, du hast recht, auch hier gab es eine gewisse Erholung. Allerdings alles natürlich auf einem, sagen wir mal, sehr kleinen Niveau. Und insofern ist das ein Pflänzchen Hoffnung. Wir glauben allerdings, dass die Notenbank, vor allen Dingen die Europäische Zentralbank, im September noch einen Schritt machen könnte auf dann 2,5% Deposit Rate, wie es so schön heißt, also die Leitzinsen nochmal steigen werden und dass man dann im 2027 wieder zurückgeht. Dazu sollten dann die Konjunkturprogramme richtig greifen. Also insofern ist die Hoffnung zumindest vorhanden, dass wir 2027 in der Konjunktur zulegen und damit natürlich auch die zyklischen Bereiche insgesamt noch besser laufen, nicht nur der zyklische Konsum haben wir ja jetzt auch schon, dass Finanzwerte beispielsweise, ja, aber auch die Industriewerte gar nicht so schlecht performen. Da fließen eben viele Gelder auch aus diesen Konjunkturprogrammen hin.
Und es ist dann wahrscheinlich auch der Klassiker, an den Märkten wird die Zukunft gehandelt. Also man schaut da schon ein bisschen weiter nach vorne, was da kommen soll.
Ja, das ist ja so typischerweise natürlich an der Börse, dass die Börse die Zukunft handelt und vor allen Dingen Erwartungen. Und ich muss das manchmal bei mir im Freundeskreis erklären, dass Unternehmen entweder sehr schlecht berichten und trotzdem steigen oder die Kurse steigen, vice versa. Und das liegt eben dann jeweils an den Erwartungen. Also da gab es ja auch Automobilwerte in der letzten Woche, die wirklich nicht so gut berichtet haben. Aber die Berichte waren immer noch besser, als erwartet worden war. Und damit sind die Kurse dann ganz ordentlich angestiegen. So ist das, wenn man eben auf die Zukunft setzt und versucht, da zu erkennen, wohin es denn gehen könnte.
Was heißt das alles zusammen jetzt für die Märkte, für uns alle? Anlegerinnen und Anleger, höhere Volatilität, aber weiter steigende Kurse, wenn eben auch unter stärkeren Schwankungen, oder könnte es sogar nochmal richtig ungemütlich werden? Was glaubst du für die nächsten Wochen und Monate, auch wenn das eine sehr kurzfristige Prognose ist, ich weiß.
Ja, man muss, glaube ich, ein Stück weit nach Japan gucken. Wir haben dort zuletzt Währungsinterventionen gehabt. Der Yen hat relativ stark aufgewertet. Mal gucken, wie das auch politisch weitergeht. Da hatte sich die Bank of Japan und das amerikanische Finanzministerium zusammengetan. Einen ähnlichen Fall gab es 2024, und damals ist der japanische Yen dann von 162 zum Dollar auf 143 zum Dollar gestiegen. Daraufhin ist der Topix um 24% eingeknickt. Also da muss man ein Stück weit jetzt hingucken, wie das denn in Zukunft dort weitergeht. Wir haben sicherlich weiterhin die Diskussionen um die künstliche Intelligenz, die wir ja schon erwähnt hatten, auch das Thema, inwieweit hier einzelne Unternehmen ihre eigenen Umsätze finanzieren, dadurch, dass sie Kredit an Unternehmen geben, die dann Large Language Modelle bauen, dafür Rechenkapazitäten brauchen. Für die Rechenkapazitäten braucht es wiederum Chips und so weiter und so fort. Also das Thema wird auch weiterhin diskutiert. Und insofern, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir weiterhin Volatilitäten sehen werden. Typischerweise ist der Sommer ja ohnehin eine Zeit, in der die Volatilität etwas höher ist, bis man dann im September sozusagen zum normalen Betrieb wieder zurückwechselt. Und vor dem Hintergrund würden mich Volatilitäten gerade jetzt nach Höchstständen nicht überraschen. Ich bin aber auf die nächsten 12 Monate recht optimistisch, weil ich glaube, dass die Konjunktur auch wieder besser läuft, wenn wir eine Beruhigung an der Straße von Hormuz und im Mittleren Osten sehen werden und vor allen Dingen, wenn dann auch die Konjunkturprogramme greifen und möglicherweise die Notenbanken dann den Schritt nach unten wieder antreten werden.
Aber ich merke schon, uns werden die Themen so schnell nicht ausgehen. Danke für diese Perspektiven. To go.
Sehr gerne.